Was bietet sich beim Valentinstag an? Thema Liebe. Ja, Liebe, was versteht man unter Liebe? Sexualität natürlich. Dann Liebe, wie man eben Kinder liebt oder Eltern, je nachdem. Liebe, ja, als Freundschaft. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Und es ist tatsächlich so, dass wir in unserer abendländischen Auffassung so drei verschiedene Arten von Liebe kennen. Das kommt aus der Antike her und da habe ich in Wikipedia einen Beitrag gefunden und den möchte ich jetzt erstmal vorlesen. Es gibt einmal Eros, das ist die sinnlich-erotische Liebe, also das Begehren des geliebten Objekts, den Wunsch nach geliebt werden, die Leidenschaft. Kommt nicht von mir, ist aus Wikipedia. Dann gibt es Philia, bezeichnet die Freundesliebe, Liebe auf Gegenseitigkeit, die gegenseitige Anerkennung und das gegenseitige Verstehen. Und dann gibt es die Agape, die kommt bei Wikipedia auch vor, bezeichnet die selbstlose und fördernde Liebe, auch Nächstenliebe und die Feindesliebe, die das Wohl des anderen im Blick hat. Und ein besonderes Liebesverhältnis stellt in den theistischen Religionen auch jenes zwischen der erbarmenden Liebe Gottes zu den Menschen und der verehrenden Liebe der Menschen zu Gott dar. Oberbegriff für beides ist Gottes Liebe. Ja, ich fand das ganz interessant und möchte mich in meiner Predigt auch an dieser Dreiteilung orientieren. Ich habe dazu aber jeweils Bibeltexte. Und ich beginne mit Eros, also dieser sinnlich-erotischen Liebe, Sexualität und Leidenschaft. Jetzt taucht im Neuen Testament der Begriff Eros gar nicht auf, aber es gibt Stellen, in denen es um Sexualität geht. Es gibt sogar eine Liebesgeschichte, nämlich das Hohelied der Liebe. Das ist ganz interessant, kann man im Alten Testament nachlesen. Aber mir geht es heute um einen Bibeltext von Jesus, wo er etwas zum Thema Sexualität und Partnerschaft sagt. Das ist in Matthäus 19, Vers 3. Da traten Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und sprachen: Ist's erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also damit sagt Jesus, dass durch eine sexuelle Verbindung zwei Menschen zu einem Körper werden, also ein Fleisch werden. Und diese körperliche Verbindung ist von Gott gewollt. Und damit ist Sexualität von Gott geschaffen und gewollt. Und das, was von Gott zusammengefügt worden ist, sollte der Mensch nicht trennen. Aber jetzt war es so, dass die Menschen harte Herzen hatten, das sagt Jesus, und deshalb war es im Alten Testament erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen. Aber der ursprüngliche Plan Gottes war eine lebenslange Verbindung. So, das ist jetzt natürlich sehr hart und es ist tatsächlich so, dass die Jünger dann sehr ehrlich reagieren und die sagen, wenn das so ist, dann heiratet man besser gar nicht. Das sagen sie auch zu Jesus so. Und Jesus geht darauf ein und er sagt, dass einige zur Ehe unfähig gemacht worden sind, andere sind von Geburt an unfähig und andere haben ihr Leben in besonderer Weise Gott zur Verfügung gestellt. Und der Satz, dass einige zur Ehe unfähig gemacht worden sind, das ist sehr aktuell, weil wir leben in einer Zeit, in der tatsächlich viele einen Knacks wegbekommen haben, weil sie Ehe in einer Weise erlebt haben, durch Eltern oder sogar schon Großeltern, die nicht wirklich gut gewesen ist. Und deswegen ist es für viele schon eher ein Wagnis zu sagen, wie soll das ein Leben lang funktionieren? Und man lässt sich da nicht wirklich gerne drauf ein. Unsere Gesellschaft hat in der Beziehung einen Knacks. Man hofft, dass es möglichst lang gut geht, wenn man sich bindet, aber man kann sich nicht sicher sein. Und 2013 hatten wir eine Scheidungsquote von 45%. Und das ist erschreckend hoch. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und jetzt stellt sich die Frage, was geben wir in dem Zusammenhang an die nächste Generation weiter? Und gerade weil sich die Werte in unserer Gesellschaft so verändert haben, möchte ich auf das Thema Sexualität eingehen. Ich versuche es mal mit einem Beispiel oder mit einem Bild. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so ein Tablett mit Fastfood vor uns stehen. Also in Pappe eingepackt, fertig vorbereitet. Man muss nur noch reinbeißen. Hamburger, Fritten, Cola, Softeis. Ob das zusammenpasst und ob die einzelnen Geschmackskomponenten miteinander harmonieren, ist nicht wirklich wichtig. Es ist in erster Linie ein körperliches Bedürfnis, was wir da stillen wollen. Und Hauptsache, es gibt schnell was zu essen. Und so kann es auch mit Sexualität sein. Einfach sofortige Befriedigung für den Augenblick, aber nicht für immer. Und es ist auch jetzt nicht so wichtig, ob die Partner grundsätzlich zueinander passen, weil es geht um ein körperliches Bedürfnis. So wie Essen und Trinken. Jetzt bin ich natürlich als Single nicht unbedingt diejenige, die da gute Tipps geben kann und möchte das auch nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann nachlesen und kann andere fragen. Und ich habe in Birgits Buch etwas gelesen von Christa Gasser, weil sie schreibt da einen Artikel in diesem Buch, ich glaube, das ist wo es um diese Basis, den Basiskurs geht. Und das ist dieses Kapitel, das Schlafzimmer unseres Lebens. Und da schreibt sie, in den Teenagerjahren ist unsere Sexualität auf uns selber bezogen. Beim Erwachen der Sexualität haben unsere Sehnsüchte meist noch nichts mit Beziehung zu tun. Teenager lieben in dieser Woche den einen oder die eine, nächste Woche eine andere oder einen anderen. Leider bleiben viele Erwachsene im Bereich der Sexualität im Teenageralter stecken. Sie lernen nicht, was es heißt, verantwortlich mit ihrer Sexualität umzugehen. Sie leben ihre Sexualität als gemeinsame Selbstbefriedigung, als Triebbefriedigung. Gott hat uns aber die Sexualität geschenkt, damit wir in der Begegnung mit einem anderen Menschen die gegenseitige Achtung und Liebe vertiefen und somit, dass wir gestärkt werden kann. Also für eine langfristige Beziehung braucht es mehr. Eine Partnerschaft ist dann vielleicht so ähnlich wie ein Fünf-Gänge-Menü. Man muss das Rezept raussuchen, die Arbeitsschritte planen, einkaufen, vielleicht sogar Gemüse im Garten anbauen. Man muss vor allen Dingen kochen können. Die Zutaten müssen zueinander passen. Man muss sich Zeit nehmen, die Zutaten zu verarbeiten und das Gericht vorzubereiten. Und kochen kann man lernen. Es gibt Kochkurse im Fernsehen, jede Menge Kochshows. Jetzt stellt sich die Frage, wie man Partnerschaft lernt. Durch Kurse oder durch Vorbilder? Durch das Fernsehprogramm oder durch soziale Netzwerke? Und dazu schreibt Christa Gasser, praktisch in jedem Lebensbereich wird heute davon gesprochen, dass wir einen Coach brauchen. Eigenartigerweise wird Gott aber sehr häufig vom Bereich der Sexualität ausgeschlossen. Dieser Bereich ist uns peinlich und wir empfinden häufig Scham. oft aufgrund von Erfahrungen und Verletzungen, die wir mit uns herumtragen. Wir dürfen Gott auch in dem Bereich der Sexualität einladen. Wir dürfen ihn um Vergebung und Heilung bitten für das, was in diesem Bereich unseres Lebens schon schiefgegangen ist. Und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, unser Coach zu sein, ihn bitten, uns zu lehren, was es heißt, nicht von unseren Trieben geleitet zu sein. Lade ihn ein, auch im Bereich der Sexualität dein Coach zu sein. Es ist wichtig, dass wir unsere Werte an Jesus orientieren und dass wir das an die nächste Generation weitergeben. Und damit möchte ich überleiten zum zweiten Punkt, zur Agape-Liebe. Agape, das ist die selbstlose und fördernde Liebe, also die Gottesliebe und die Nächstenliebe. Agape zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Gegenleistung fordert. Da gibt es einmal die bedingungslose Liebe von Gott zu uns Menschen, die ohne Vorbehalte und ohne Vorurteile annimmt. Und dann gibt es auch noch die bedingungslose Liebe der Menschen untereinander und zu Gott. Im Neuen Testament wird die Agape-Liebe an vielen Stellen beschrieben. Paulus zum Beispiel in Römer 5 ab Vers 6 schreibt: Christus ist ja schon zu einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich wohl kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für einen besonders gütigen Menschen opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt uns bedingungslos. Und Jesus ist nicht für uns gestorben, weil wir besonders gütige Menschen gewesen wären. Nein, er starb für uns, als wir noch meilenweit von ihm entfernt waren. Und wir waren der Sünde ausgeliefert, wie es der Text beschreibt. Gott hat uns schon geliebt, bevor wir ihm begegnet sind. Und zu dieser bedingungslosen Liebe fordert uns Jesus auch gegenseitig auf. Matthäus 5, Vers 43. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ja tatsächlich eine Ungerechtigkeit, dass die Sonne auf Gute und Böse herabscheint. Also wäre auch ziemlich interessant, wenn es anders wäre. Aber vollkommene Liebe, wie sie Gott liebt, und das ist ein schönes Beispiel, was Jesus da gebraucht, vollkommene Liebe erwartet keine Gegenleistung. Diese Liebe liebt sogar die Feinde. Und so wie die Sonne über die Guten und Bösen scheint, so liebt Gott die Menschen ohne Ansehen der Person, ohne eigene Verdienste. Und zu dieser bedingungslosen Liebe untereinander werden wir von Jesus aufgefordert. Und es ist wichtig, nicht nur unseren Feinden gegenüber, sondern auch denjenigen gegenüber, die uns nichts zurückgeben können. Wenn eine Gesellschaft diese Form der selbstlosen und fördernden Liebe nicht praktiziert, verroht sie. Wir müssen dazu in der Lage sein, diejenigen zu lieben, die auf unsere Liebe und Fürsorge angewiesen sind. Säuglinge, die schreien zum Beispiel. Das hatte ich in der Predigtvorbereitung, das war jetzt nicht geplant. Also er hat das praktisch jetzt gerade gemacht, weil das... Oder Kleinkinder in der Trotzphase. Oder Menschen mit schwerst mehrfachen Behinderungen. Oder alte Menschen. Menschen mit Demenz oder bettlägerige Menschen. Mir wird das im Altenheim bei der Arbeit immer mehr bewusst. Und wir sprechen da auch manchmal im Team drüber, dass es wichtig ist, dass wir gut und positiv über die Leute reden. Dass wir sie mit ihren Eigenheiten und Eigenarten lieben. Weil nur dann kann man die Arbeit auch machen. Wenn man wirklich in der Lage ist, in dieser Weise zu lieben und nicht darauf wartet, dass man was zurückbekommt. Das ist diese Kultur der gebenden und der fördernden Liebe. Hilflose Menschen sind auf unsere Liebe und Fürsorge angewiesen. Und ich glaube, in der Gemeinde brauchen wir diese Liebe auch. Manchmal verwechseln wir hier was, nämlich die Philia, die freundschaftliche Liebe mit der Agape, mit der uneigennützigen Liebe. Und damit überfordern wir uns aber manchmal. Weil man kann nicht mit 200 Freunden im Sonntagsgottesdienst freundschaftliche Liebe leben. Das geht nicht. Das geht auf Facebook, 200 Freunde, aber das geht nicht im wirklichen Leben. Das überfordert uns wirklich. Und vielleicht sind da die Erwartungen aneinander manchmal zu hoch. Und dann kann es passieren, dass wir voneinander Gegenleistungen erfordern oder einfordern, die wir gar nicht so halten können. Aber wenn ich den anderen einfach so liebe und keine Gegenleistung erwarte, dann sind wir nicht aneinander gebunden. Und das verpflichtet den anderen nicht zur Gegenliebe. Mich entspannt das und es nimmt auch den Druck raus. Wenn wir in der Weise miteinander umgehen, dass es einfach so ist. Einfach so lieben, ohne zu erwarten, dass der andere zurückliebt. Ist ja immer noch genug Liebe da. Aber es ist nicht so aufeinander fixiert und nicht so aneinander gekettet. Es gibt aber diese dritte Art der Liebe. Es gibt Philia. Es gibt freundschaftliche Liebe. Das ist der letzte Punkt. Und die beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist ein Geschenk. Echte Freundschaften sind ein Geschenk. Sie beruhen auf beiderseitigem Interesse und auf gegenseitigem Geben und Nehmen. Und Freundschaften können mit der Zeit wachsen. Sie können aber auch einschlafen, wenn das gegenseitige Geben und Nehmen nicht mehr die Basis ist. In der Freundschaft kann man sich aufeinander verlassen und man schaut auf gemeinsame Erlebnisse zurück. Man darf sich auch gegenseitig herausfordern und man kann sich gegenseitig um Hilfe bitten. Jesus gibt uns in einem Gleichnis ein Beispiel für Freundschaft. Das kann man in Lukas 11 nachlesen. Ich erzähle das jetzt. Und zwar sagt Jesus, wenn jemand zum Beispiel um Mitternacht plötzlich Gäste bekommen würde und er bräuchte Brot, dann könnte er schlecht um 12 Uhr nachts beim Nachbarn klingeln. Weil so weit geht die Nachbarschaftshilfe normalerweise nicht. Aber einen Freund kann man fragen. Der würde dann vielleicht genervt sein, aber letztendlich würde er nachgeben. Und genauso wie an einen Freund dürfen wir uns im Gebet auch an Gott wenden. Und wenn wir ein Anliegen haben, dürfen wir ihn bitten. Von Jesus wissen wir, dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt seine Jünger ganz bewusst als Freunde bezeichnet. Und diese Freundschaft definiert Jesus auch. Und zwar in Johannes 15 sagt er zu seinen Jüngern, ab Vers 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Jesus hat einen Auftrag und seine Freunde kennen diesen Auftrag und sie folgen ihm. Und umgekehrt ermutigt Jesus seine Freunde auch mehrfach dazu, dass sie ihn um Dinge bitten dürfen, weil er sie ihnen geben möchte. Und Freundschaft beruht auch auf Vertrauen. Ein Diener macht einfach das, was ihm gesagt wird. Aber die Freunde zieht Jesus ins Vertrauen. Und die Freunde lernen seine Pläne kennen. Was ist das für ein großes Vorrecht? Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung der Predigt, ich wünsche mir diese Freundschaft so sehr. Ich wäre so gern jemand, auf den sich Jesus verlassen kann. Und ich weiß, dass es manchmal nicht so ist. Und ich weiß, dass ich da schon oft versagt habe. Aber das ging nicht nur mir so, das ging auch Petrus so. Wir lesen das in Johannes 21. Und das ist die Situation, nachdem Petrus Jesus verleugnet hat. Und die Sache steht noch im Raum. Und hier schließt sich der Kreis der Predigt, weil im Urtext steht für das Wort lieben die Ableitung von dem Begriff Philia und von dem Begriff Agape. Zwei verschiedene Wörter für Liebe. Und in der jüdischen Übersetzung von David Stern wird das ganz deutlich. Für den Agape-Begriff benutzt er das Wort lieben. Und für den Begriff Phileo benutzt er den Ausdruck ein Freund sein. Ich lese es nach der Übersetzung von David Stern, Johannes 21, ab Vers 15. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er entgegnete: Ja, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Er sagte zu ihm: Füttere meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte er zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er entgegnete: Ja, Herr, du weißt, ich bin dein Freund. Er sagte zu ihm: Hüte meine Schafe. Das dritte Mal sagte er zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, bist du mein Freund? Simon war verletzt, dass er ihn ein drittes Mal fragte: Bist du mein Freund? Und er entgegnete: Herr, du weißt alles. Du weißt, ich bin dein Freund. Jesus sagte zu ihm: Füttere meine Schafe. Jesus fragt Petrus zweimal, ob er ihn so liebt, wie Gott die Menschen liebt und wie Jesus es seinen Jüngern beigebracht hat, nämlich bedingungslos. Aber Petrus wünscht sich etwas anderes. Er wünscht sich die Freundschaft zu Jesus. Er weiß, er hat ihn verlassen und verleugnet und er ist kein guter Freund gewesen. Aber er möchte ein Freund sein. Er möchte diese Beziehung, die auf Vertrauen beruht, und er möchte diesen Auftrag von Jesus ausführen. Nicht als Diener, sondern als Freund. Und Jesus lässt sich auf diese Freundschaft ein. Als er beim dritten Mal dann fragt, bist du mein Freund? Petrus ist darüber traurig und verletzt, weil er weiß ja, dass er kein guter Freund war. Aber er sagt zu Jesus, du weißt, ich bin dein Freund. Diese Freundschaft zu Jesus, das wünsche ich mir mehr als alles andere. Und ich kann Petrus so gut verstehen. Gott liebt uns bedingungslos und das ist gut so. Es ist auch gut, wenn wir andere Menschen bedingungslos lieben lernen. Und es ist gut, wenn wir in Sexualität und Partnerschaft Gottes Beistand in Anspruch nehmen. Aber eine Freundschaft mit Jesus kann unser Leben so verändern, dass es sich auf unsere anderen Beziehungen und auf unsere Fähigkeit zum Lieben auswirkt. Vielleicht ist heute Morgen ein oder andere hier, der sich diese Freundschaft zu Jesus wieder ganz neu wünscht. Vielleicht weiß, dass er versagt hat, aber da ist eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach einer Beziehung zu Jesus, die auf Vertrauen beruht, auf gegenseitigem Geben und Nehmen. Vielleicht auch eine Sehnsucht danach, dass sich Jesus auf dich verlassen kann. Trotz aller Fehler und Schwächen. Vielleicht ist heute Morgen die Zeit für einen Neuanfang. Für die Erneuerung der wichtigsten Beziehung im Leben. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen so, dass Jesus wartet an diesem Valentinstag. Wir werden jetzt nach der Predigt hinterher hier in der Segnungsecke die Gelegenheit haben, diesen Bund, in Anführungsstrichen Bund, zu erneuern. Wer das möchte, kann man natürlich auch für sich selber ausmachen. Ich habe gemerkt, ich habe es in der Vorbereitung für die Predigt auch so gemacht, für mich selber. Ich gemerkt habe, ich will das neu für mich. Hier sind Menschen, die gerne gemeinsam beten, und ich möchte die Predigt aber mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als Freund gekommen bist. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht als Diener siehst, sondern als Freunde. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen mit ganz neu auffüllst, mit Leidenschaft, mit Liebe, mit allem, was dazugehört. Und dass du uns heilst und diese Verbindung zwischen dir und uns immer enger wird. Amen.